ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach, es geht los. Heute, also, da lacht sich schon wieder einer tot hier von meinen Kollegen hier am Start. Wir sind heute auf Mallorca im Laufcamp des Robinson Clubs, ja. Und das ist dieses Mal ein echtes Extrem-Special, weil wir nicht nur jede Menge super coole Coaches haben natürlich, ja, einer, der hier gerade wieder sich selber feiert, ne, und einen, den ich gleich noch ein bisschen feiere, mein Co-Trainer Alex, ne, sondern wir haben natürlich coole Teilnehmer dabei und so ein paar Special-Gäste hier. Wir machen hier gerade ein kleines, ich sag mal, ehemaligen Treffen quasi auf dieser Insel. Und deswegen habe ich hier so ein paar Vögel, ne, direkt in großer Runde hier sitzen, oben im Seminarraum, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Und dieses Ding heißt ja einmal im Trainingslager. Und mit manchen Leuten hat man einfach so viele abgefahrene, witzige Trainingslagergeschichten gemeinsam erlebt, dass es sensationell ist, die heute hier dabei zu haben. Ich fange mal direkt mit dem ersten an, der hier gerade so ein bisschen kritisch guckt, ne. Ihr habt da einen am Start, der ist mehrfacher deutscher Meister, der ist diverse Male im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gestartet. Und was vielleicht die größte Leistung ist, er konnte sich also durchaus auch, ja, beim TV Wattenscheid einigen Respekt erarbeiten. Ne? Und das ist nicht so einfach. Ne? Von daher bin ich ziemlich happy, dass ich den hier am Start habe. Christian Güssow.
Ja? Hallo lieber Jan. Hallo lieber Jan. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr. Christian Güssow, 1500 Meter Spezialist, ursprünglich da aus der Hamburger Gegend, ne, und irgendwann haben wir den so lange vollgequatscht, dass er gesagt hat, ey, wenn ich richtig gut werden will, ne, dann muss ich in die Trainingsgruppe
von Tono Kirschbaum.
Genau,
nicht von Jan Tono Kirschbaum, von nein. Kirschbaum.
Von Tono Kirschbaum, können wir betonen, ganz klar. Ich war ja ein Hindernisgrund für alle. Ne?
Nein.
Aber hat ganz gut funktioniert, ne? So, dein Einsatz bei uns, würde ich sagen.
Ja, war sehr schön dort, ja.
Wie lange warst du dabei?
Ich würde fast sagen, so 3 Jahre. Wenn überhaupt, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Das war irgendwie von 2002 bis 2004. Ja, das sind eigentlich 2 Jahre. Ne?
Ja, vorher schon diverse Trainingslager in Portugal, in Spanien. Warst du auf Texel auch mal mit? Ich weiß es nicht, auf Texel auch mit. Also einige schöne und nicht so schöne Erfahrungen.
Ne? Je nachdem, ja.
Genau. Aus welcher Sichtweise?
Die eine oder andere Tempoeinheit habe ich noch in Erinnerung. Ja, mitunter tat sie auch etwas weh. Aber gut, das wirst du ja bestimmt nachher noch genauer alles erzählen.
Das wirst du dann auch nicht erzählen. Ja, und dann haben wir direkt eine Position weiter. Den kennt ihr wahrscheinlich noch, ne? Spätestens seit der Folge, ne? Bester Freund und stärkster Gegner, Alex Lubina, mit dem ich mich wirklich viele, viele Jahre gebettelt habe. Diverse deutsche Meistertitel, man nannte ihn auch das Känguru, ne? Wegen seines sehr hübschen Laufstils. Ne? Auf der Bahn alles gut funktioniert, beim Marathon ging so, ne? Wie oft bist du deutscher Meister geworden, Alex?
Bei den Männern glaube ich nur 3-mal. Einmal auf der Straße, einmal auf der Bahn und einmal im Cross. Und
das Mannschaft,
Mannschaft und so habe ich, ja, das weiß ich ehrlich gesagt.
zu bescheiden.
Und bei den Junioren oder in der Jugend ein paar Mal öfter noch, ja.
Also auch ganz lange im TV Wattenscheid in unserer Trainingsgruppe gewesen. Und wie das so ist, ja, die Wattenscheider Trainingsgruppe, ne, ist heute legendär. Ne?
Damals war sie fast legendärer.
Da war also noch legendärer. Also heute, ihr wisst Bescheid, Leute, ja. Aber dann Pedros, Henrik Pfeiffer, ne, trainieren auch alle noch beim Kirschbaum, bei unserem damaligen Trainer. Ne? Also mit uns hat er die Erfahrung gemacht, ne, die jetzt dafür sorgt, dass ständig irgendwie deutsche Rekorde gebrochen werden. Kann man, glaube ich, so sagen, Jungs, ne?
Eins mal einwandfrei,
genau. Einwandfrei. Ja.
Wir haben Tono darauf vorbereitet, dass er
genau.
Jetzt...
Genau, waren die Versuchshähnchen.
Ja, ja. Ich hoffe, die jetzigen Athleten wissen das auch zu schätzen und sind dankbar. Und der nächste im Bunde, jetzt muss ich mal noch ein bisschen weiter ausholen, ne? Weil den Alex kennt ja schon ein bisschen, Christian habt ihr jetzt kennengelernt, ja? Und der nächste im Bunde, ich habe ja ganz viel, erzähle ich immer so über meinen Einstieg in den Leistungssport, irgendwann als... Ich fand mich ziemlich toll, Osnabrücker Turnerbund, Top-Athlet, gekommen zum TV Wattenscheid. Hab die Geschichte gestern hier beim Vortrag schon mal erzählt, aber die ist so schön, erzähle ich gerne wieder. Na, dann kommst du also nach Wattenscheid, ne, in den großen Verein, Tono Kirschbaum, super Trainer, super Athleten, so, boah, ne, ich hatte also einen heiden Respekt, ne. Und das erste Mal, als ich von Tono gehört habe, hieß es auch nur, hey Jan, den kennst du gar nicht, ne? Kirschbaum, das ist doch der Trainer hier vom Rüdiger Stenzel und vom Marc Ostner. Da habe ich erstmal geguckt, so, ja, Name habe ich gehört, aber was können die denn alles? Oder ich bin fast umgefallen, ja, Schiss gehabt, weiß ich nicht, ob ich da gut aufgehoben bin in so einer Trainingsgruppe. Na, dann war erste richtige Kerntrainingseinheit, Weidmarer Holz, 1000 Meter Läufe auf dem Programm, ne, schön profiliert, 10 oder 12 Mal sollte man machen. Ne, Trainingsgruppe, ne, schön eingelaufen, das konnte ich alles noch, das war noch ganz nett. Ne, dann haben wir ein bisschen Gymnastik gemacht, dann ging jeder nochmal in den Busch zum Pipi machen. Ne, dann wurde an die Startlinie sich da gestellt und war schon so ein bisschen Race-Feeling. Und nach 500 Metern, nach 200 Metern, hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr auf die Trainingsgruppe, weil da ging es mir schon richtig schlecht. Da waren die einfach besser und schneller, und zwar viel besser und schneller als ich. Und ich habe dann noch nicht mal die Hälfte der Einheit mitgemacht. Alle anderen hatten ihren Spaß, haben gesagt, der Fitschen hier mit seiner großen Fresse, den haben wir mal ordentlich gezeigt, wo der Hase lang geht. Lustig war es trotzdem, Spaß hat es gemacht. Und einer von den Athleten, die damals schon dabei waren, einer von diesen ganz Großen, ich habe gerade den Namen schon erwähnt, das ist der Marc Ostenderb. Und der ist auch hier mit am Start. Marc.
Hallo miteinander.
Erzähl, Marc. War das berechtigt, dass ich damals so vor Ehrfurcht fast der Start bin? Was hast du alles vorzuweisen?
Mehrere deutsche Meister, dann WM-Endlaufteilnahmen, EM-Endlaufteilnahmen, also jeweils 9. Platz, also dann Studentenweltmeister, bin ich 1997 geworden und ich habe letztens auch nochmal festgestellt, dass ich immer noch 2 deutsche Rekorde halte über 2000 Meter Hindernis, die nicht so oft gelaufen wird, deswegen habe ich den Rekord wahrscheinlich auch noch und der 4x1500 Meter Vereinsstaffel.
Oh ja. Ja. Also 4x1500 Meter, später gab es dann nur noch 3x1000. Ne, für 4x1500, da muss man schon wirklich einen sehr leistungsstarken Verein haben, um da so ein Team auf die Beine zu stellen und dann eben deutscher Rekord. Ja, also es gab niemals eine Vereinsstaffel, die schneller war. Das ist eine heiße Nummer. Und könnt ihr euch vorstellen, ja, wenn du da aus Osnabrück kommst als irgendwie deutscher Jugendmeister und hast da so eine Vita wie vor dem Markt da vor dir, dann denkst du, Wahnsinn. Weißt du noch, wie das war, als ich das erste Mal da aufgetaucht bin?
Ja, also ich meine, das Training Samstag, soweit man auch heute war, so das Standardtraining, zweimal 10 oder 12 Mal die 1000 Meter profiliert und das war dann halt immer so das wöchentliche Trainingshighlight. Also es war dann halt aber auch immer die Selektion vom Herrn. Und da wurde dann halt, wenn dann neue kamen, und Jan war damals halt neu, da wurde dann auch erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt und wurde dann auch mal getestet, was derjenige kann. Und
war nicht so viel in meinem Fall.
Ja, aber das war dann ja nur der Ersteindruck. Es war wirklich, Jan hat gestern auch schon mal in dem Vortrag erwähnt, ich glaube, die große Dichte an Leistung, die damals beim TV Wattenscheid war, hat dann halt auch dazu geführt, dass wir dann halt im Training sehr schnell unterwegs waren und dann darüber hinaus dann immer Wettkämpfe eigentlich auch immer noch ganz gut waren. Aber man hat halt immer jemanden gehabt, der an dem Tag vielleicht nochmal einmal besser war. Und deswegen wurde man eigentlich immer gefordert.
Survival of the fittest, ja. Ja, schon. Also im Nachhinein klingt das immer sehr witzig und spaßig, ne? Und dann haben wir auch alle große viel Freude da, aber als ich da im Wald stand, da wäre ich echt am liebsten wieder direkt zurück nach Osnabrück gezogen, weil da fand ich echt Bochum und Wattenscheid total blöd.
Ja. Aber man muss dazu sagen, dass diese Trainingseinheit auch wirklich, ich weiß nicht, ob sie heute noch gemacht wird, aber damals hatte sie so ein bisschen legendären Status und deswegen musste man da immer gut sein. Ja. Und das hat dann aber auch darin geendet, dass man, also die meistens findet die dann halt im Winter statt, weil der Rest der Saison dann irgendwann auf die Bahn dann oder alle auf die Bahn gewechselt sind. Aber dann hat man dann halt im Winter dann halt bei 0 Grad trainiert und dann ist man dann noch, weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde mit dem Auto nach Hause gefahren und hat man sich dann aber auch erstmal 1,5 Stunden ins Bett gelegt, um wieder einigermaßen fit zu werden, weil es war doch ziemlich hart und wahrscheinlich entgegen jeglicher Trainingsmethodik, die man oder Trainingslehre, die ja wahrscheinlich nicht erlangt wurde, beziehungsweise nicht befolgt wurde.
Gab dann schon immer gewisse Trainingsvorgaben, natürlich vom Trainer Tono, ne? Der hat dann schon gesagt, macht mal so und so schnell. Ja, aber ich meine, grundsätzlich war es ja so, Tenor in Wattenscheid, immer schneller laufen, als der Trainer vorgibt, ne? Und eigentlich auch immer schneller laufen als alle anderen. Ne? So.
Und einer hatte eben immer den guten Tag, dann, der dann eben hat's rollen lassen.
Genau. Die eine war definitiv die Selektionseinheit, wo jedes Mal einer es nicht bis zum Ende geschafft hat.
Ja, genau. Ja, ich wurde auf jeden Fall erstmal sehr schnell ausselektioniert, weiß ich noch, unvergesslich. Wenn man das allerdings halt überstanden hat, diese Einheiten auch einigermaßen regelmäßig überstanden hat, konnte man sich ziemlich sicher sein, dass man also mindestens in der deutschen Spitze gelandet ist, früher oder später. Ne? Also das könnt alle, glaube ich, die hier am Tisch sitzen, so bestätigen. Ja, Christian?
Ja.
Definitiv. Ne? Du bist dann manchmal extra aus Hamburg angereist, ne, für die Einheit.
Ja, kann ich noch erinnern. Und ich hatte dann sozusagen nicht die Möglichkeit, mich direkt dann danach ins Bett zu legen. Also ich habe dann immer mal im Zug geschlafen. Im IC von, weiß nicht was, Dortmund, glaube ich, war das dann immer zurück dann nach Hamburg. Ja. Und ja, es war dann immer eine sehr verschlafene Rückfahrt.
Ja.
Ja, nee, also ich kenne auch diese Einheiten und die waren schon wirklich legendär. Und es ist genau so, dass halt irgendeiner hatte immer einen besseren Tag und hat dann sozusagen die Gruppe geführt und beziehungsweise dann das Tempo gesprengt.
Ja, also das Erfolgsgeheimnis der Kenianer, die einfach auch viel Auswahlläufe machen, wo einfach, ja, wie gesagt, ne, train hard, win easy und so. Ne, das Geheimnis der Kenianer, das haben die Wattenscheider eigentlich auch schon vor 30 Jahren gekannt, ne, und immer wieder angewendet, kann man so sagen. Und es geht weiter. Es geht weiter, Leute, ja. Einen haben wir jetzt noch nicht zu Wort kommen lassen. Hey, ja, ne? Laufcamp Cala Sirena hier, ne, Mallorca ist dieses Jahr sowas von knallvoll mit den Oberfreaks, ne? Hammer! Gab's nie in dieser Dichte, wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben, ne? Wer weiß, ja. Jetzt ist er schon so bescheiden und eingeschüchtert da drüben, ne? Unser nächster Studiogast hier, wenn du mal ankündigen möchte. Lieblingsgeschichte von Klein Janni, ne? Osnabrücker Tonnerbund, dreimal 1000 Meter qualifiziert als Jugendmannschaft, damals waren wir irgendwie so 17 oder sowas, für die deutschen Meisterschaften. Ne? Wir durften also mit unseren drei Chaoten vom OTB, mein kleiner Bruder war noch mit dabei, durften wir in Bremen bei den deutschen Erwachsenenmeisterschaften starten als Jugendstaffel. Mit dem Wohnmobil da hingefahren, ne? Und dann saßen wir in unserem Camper und alles war ganz aufregend und oh, deutsche Meisterschaften und die ganzen Männer und Frauen und da die ganzen Topstars, ne? Die man aus dem Fernsehen kennt. Ne? Und dann saßen wir da und nervös ohne Ende. Haben wir aus der Tür geguckt von unserem Wohnmobil. Wahnsinn. Leute, guck mal. Den Typen da vorne, den gibt's ja in echt. Den gibt's nicht nur in der Leichtathletik-Zeitung, den gibt's nicht nur im Fernsehen. Da ist er fast in greifbarer Nähe. Oh, ja, aus dem modernen Fünfkampf. Ne, da hat er irgendwie dann mit abgeschlossen, hat er gesagt, jetzt mache ich mal ein bisschen Leichtathletik. Und war auf einmal einer der besten 800-Meter-Läufer der Welt. Von jetzt auf gleich Superstar, für uns natürlich Halbgott, ja, man muss es wirklich so sagen. Ne? Und er war es tatsächlich Nico Motschebohn. Und jetzt sitzt er wieder hier, ja, wieder in greifbarer Nähe. Ich kann das auch gar nicht glauben. Nico, ich fühle mich geehrt. Wieder mal.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und dass das alles so schön geklappt hat hier. Das ist ja immer nicht so selbstverständlich. Mittlerweile hat ja jeder so sein eigenes Leben und seine anderen Verpflichtungen und so. Und dann ist dann immer noch erfreulich, wenn es doch mal durch Zufall so zusammenfällt, dass man sich dann doch in größerer Runde wieder zusammenfindet.
Großes Klassentreffen, zig Jahre auch nach der aktiven Zeit manchmal. Erzähl, Nico, ich hab dich vorher gebrieft und gesagt, so, du musst jetzt noch mal kurz in dich gehen und wirklich mal sagen, wo du wie, in welchem Finale, mit welchem Rekord und so weiter abgeschnitten hast. Ne, weil gestern habe ich dich dazu aufgefordert und da kam noch nicht mal die Hälfte auf den Tisch. Jetzt red mal Tacheles, bitte.
Naja, also ich habe immer so, also ich für mich persönlich habe natürlich so meine eigenen kleinen Highlights und da werden viele vielleicht überrascht sein, dass das jetzt gar nicht mein fünfter Platz damals in Atlanta bei einem Spiel in Atlanta war, sondern 95, also ein Jahr davor, bin ich in einer Halle in Stuttgart Europarekord gelaufen. Über 800 Meter und das war so ein, ja, das war einfach deshalb für mich so persönlich so wertvoll, weil es extrem überraschend kam. Also der deutsche Rekord stand, glaube ich, bis dahin bei irgendwie 46 ein bisschen was und wir wollten eigentlich nur diesen deutschen Rekord knacken und hatten auch sind im Winter gut durchgekommen und hatten das auch alles sehr gut vorbereitet und ich wusste, ich habe auch was drauf und dann lief das Rennen wirklich super. Und eingangs der Zielgeraden, also in Stuttgart, in einer Schleierhalle war das, komme ich halt so rum. Davor hatte ich mich wirklich nur auf den Tempomacher konzentriert. Und das war das erste Mal, dass ich dann so in der Verlängerung der Geraden hinten auf die Uhr geguckt habe. Und ich hatte mir vorher schon überlegt, okay, was muss denn die Uhr zeigen, damit es für einen Rekord reicht. Und dann war ich, glaube ich, fast anderthalb Sekunden unter dieser Zielzeit. Und das war für mich schon in dem Moment so, weil man sieht, wenn man es mal genau hinterher auch in der Fernsehaufzeichnung, ich verliere für zwei, drei Schritte auch kurz so ein bisschen das Momentum, laufe halt zu Ende und dann war es halt zum Schluss ein Europarekord. Zu damaligen Zeiten nur zwei Hundertstel am Weltrekord vorbei und das war halt einfach so, es kam so überraschend und so unverhofft, dass das eigentlich so für mich auch so eine wahnsinnig, sag ich mal, schöne Erinnerung ist. Und was auch noch dazu kommt, was ich danach leider nie wieder gesehen habe oder so, also mein Trainer Edis Konczynska, heute ja, sag mal, Chef von allen sozusagen beim DLV. Ja. Für gewöhnlich sieht man ja seine Trainer nicht in dem Moment, wo man über die Ziellinie läuft. Und es gibt aber da eine schöne Aufnahme, wo man ihn sieht, in dem Moment, wo ich quasi das Ziel überquere und wir quasi völlig die Fassung verliert. Ja? Und wer ihn kennt, weiß, dass das eigentlich eher selten ist. Also, also hinterher hat er es auch nur so kurz kommentiert mit so, naja, war doch super und gut gemacht, aber da sieht man, wie er die Arme hochreißt und jubelt und sowas und das kriegt man ja als Athlet normalerweise nie mit, ne? Also genau diesen Moment, es sei denn, jetzt, vielleicht heute ist es vielleicht ein bisschen populärer, dass es eine Kamera gibt irgendwie vom Fernsehen, aber und das war einfach so, in meiner Erinnerung ist das halt so ein wahnsinnig schöner Moment. So bei den anderen großen Wettkämpfen jetzt, Olympische Spiele 96 oder auch WM 95, Europameisterschaften 94, war ja auch immer im Finale und war für meine Verhältnisse auch gut, waren immer vierte Plätze meistens, also ich bin so ein bisschen der Held der vierten Plätze, glaube ich 5 oder 6 Mal bei Welt- und Europameisterschaften, aber das war halt mehr oder weniger auch mal so ein bisschen, ja, kalkuliert, also das hatte ich auch erwartet, dass ich mich da so bewege und eigentlich dann auch eher ein bisschen auf mehr gehofft, wobei ich auch nie sagen konnte, dass es eine echte Enttäuschung war, dann Vierter zu werden, also meistens war so unser Fahrplan gewesen, okay, Finale, so muss schon sein, aber dann erste Hälfte und naja gut, vierter Platz ist nun mal gerade noch die erste Hälfte im Finale und das ist dann halt wirklich immer nur da, meistens dafür gereicht hat, bis auf zweimal, war halt schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber um das zu komplettieren, ich habe da halt noch 2 Bronzemedaillen bei Hallenweltmeisterschaften, dann den Europarekord, dann ich weiß es wirklich nicht genau, diverse deutsche Meistertitel müssen so um die 25, 30 sein oder so mit Staffeln und Halle und allem, weiß ich nicht. Und ja, also ich persönlich kann jetzt rückblickend sagen, war immer sehr zufrieden mit meiner Karriere, auch wenn es im Nachhinein vielleicht hätte im einen oder anderen Fall ein bisschen besser laufen können, aber ja, also dafür, dass ich auch relativ spät erst dazu kam oder so, war es dann echt okay. Und es sind auch viele Dinge, muss man schon sagen, sehr, sehr glücklich zusammengekommen. Also die mir auch so den Weg so ein bisschen bereitet haben. Also wenn man so sich die 93er-Saison anguckt, so mein Einstieg. Also im Olympiajahr davor, 92, gab es sehr viele gute 800, deutsche 800-Meter-Läufer, die alle aufgehört haben nach der 92er-Saison. Und 93 bin ich deutscher Meister geworden und ich denke mal, dass ich da eigentlich wahrscheinlich untergegangen wäre, wenn die alle noch da gewesen wären. Und da hätte ich einen Titel geholt und wäre wahrscheinlich nie eine Medaille gemacht. Aber das war natürlich so, wenn man ein Meister wird, dann ist man natürlich auch motiviert und möchte weitermachen. Und dadurch habe ich überhaupt so dieses Momentum gehabt, dann am Ende der 93er-Saison zu sagen, also das sieht jetzt gut aus hier und so, dann probiere ich es halt nochmal, ne? Und stecke nochmal mehr Energie rein. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Und von daher muss man schon sagen, dann habe ich auch meinen damaligen Trainer, also Idris Konczynska, kennengelernt, auch schon 93. Was auch, sag mal, ich sag mal gerne so, das hat schon wahrscheinlich so 60-70% Anteil an meiner Leistung, weil ich auch so zu diesem Typ Athlet gehöre. Ich habe mich mit Training selber nie beschäftigt, sondern ich brauchte immer jemanden, dem ich zu 100% vertraue und habe dann auch mir blind das an Programm runtergerissen, was auf dem Plan stand, aber wollte mich damit nie beschäftigen. Also es war schon wirklich so ein Trainingslager, da wusste ich zwar, okay, es gibt lockere Tage, harte Tage, aber die eigenen Programme habe ich meistens auch wirklich erst auf dem Platz erfahren, weil es war uninteressant. Ich wusste, es wird hart, aber was es jetzt genau ist, ist dann auch wurscht. Ne? Also, und von daher hat er da schon einen sehr großen Anteil, hat mich auch über viele Jahre, weil er schon zur damaligen Zeit, was heute selbstverständlich ist, wahnsinnig viel mit uns im Winter auch so Stabi gemacht hat und diese ganzen, ja, heute glaube ich völlig obligatorischen Kräftigungsübungen und ja, viele machen ja auch Yoga und weiß ich, das war zu Ende 80er, Anfang 90er Jahre glaube ich noch nicht selbstverständlich und ja, also so im Gesamtkonstrukt war das sicherlich auch so ein bisschen das Geheimnis des Erfolgs dann.
Ja. Du hast gerade erzählt, dass du relativ schnell auch der deutsche Meister geworden bist. Also Nico, wie gesagt, vom modernen Fünfkampf, wer genauer wissen möchte, was es damit auf sich hat, gerne nochmal zurückhören, ja, die Folge mit den 3 Schöneborns, da haben wir da ein bisschen ausführlicher drüber geredet, ne? Also ne? Macht euch da genau schlau. Hat auch ein bisschen was mit Laufen zu tun, aber nicht wirklich in der Spezifik. Du hast damit dann aufgehört. Warum und wie lange hat es dann gedauert, bis du zack deutscher Meister geworden bist, was für viele wahrscheinlich einfach schon da ein unerreichbarer Traum bleiben wird für immer. Ja. Das ging alles sehr schnell.
Also moderner Fünfkampf ist ein fantastischer Sport, also wahnsinnig abwechslungsreich und dadurch vielleicht auch, zumindest ist es mein Eindruck immer gewesen, nicht so verletzungsanfällig, weil man natürlich viel, also mit dem Schwimmen, Laufen, Fechten und so, also viel motorisch viel mehr beansprucht wird und dadurch vielleicht auch mehr ausgeglicheneres Muskelkorsett hat. Aber es ist natürlich brutal aufwendig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Leichtathletik nicht aufwendig ist, wenn man auch viel drumherum noch macht. Aber so ein Tag beginnt dann wirklich auch morgens um 6, 7 Uhr, also so in Warndorf, da war früher Bundesleistungszentrum, so ein klassischer Tag war wirklich, ja, dass man so um zwischen sieben und halb acht in der Schwimmhalle sozusagen dann angehört hat. Da ist man so 2 Stunden geschwommen, dann ging es halt zurück. Dann ging es halt zum Reiten, ja, dann war Mittagspause, dann so gegen 3 Uhr hat man sich dann auf dem Schießstand eingefunden. Danach war dann Lauftraining und dann Abendessen und nach dem Abendessen noch Fechten. So, und dann war halt dann der Tag hoffentlich auch beendet. Klar, natürlich von Tag zu Tag in unterschiedlichen Intensitäten, ja, also das war natürlich immer alles voll. Aber es blieb halt, merkt man schon, da wenig Zeit für irgendetwas anderes. Also sag mal, geschweige denn Studium oder sag mal Berufsausbildung oder sonst irgendwas. Und das war dann auch am Ende so ein bisschen der Grund, warum dann nach 92, da war ich dann schon 23.
Auf was für ein Level bist du denn da gekommen im Fünfkampf eigentlich?
Warst du auch bei den Spielen? Fünfkampf war ich, also deutsche Spitze und auch internationale Spitze, ja. Und genau genommen, also, wenn man sich die Medaillenausbeute anguckt, war ich eigentlich deutlich erfolgreicher als bei der Leichtathletik. Aber es interessiert halt keinen. Ne? Also
Vize-Weltmeister
und ein, zwei Mal, glaube ich, auch Vize-Europameister. Ich kriege es gar nicht mehr so genau hin. ist lange her, mehr über 30 Jahre. Aber es war wirklich, also einfach ein schöner Sport. Ja? Und klar, es hat mir dann final auch die Olympiateilnahmen einfach gebracht, was ich immer wollte. Und nach 92 war dann klar, weil Fünfkampf jetzt auch kein Sport ist, wo man jetzt irgendwie groß Geld mit verdient, aber er extrem teuer ist. Dass dann also auch meine Eltern irgendwann gesagt haben, naja, jetzt musst du mal was tun. Ja, und dann war halt klar, okay, nach Barcelona 92 ist dann halt Ende. Und da muss ich mich mal ein bisschen auf die Uni konzentrieren. Und das war dann eigentlich auch der Plan. Und das lief dann jetzt ein bisschen anders dann in der Konsequenz, aber am Ende des Tages, ja, es ist in der Leichtathletik glücklicherweise dann auch so, dass man dann, wenn man wirklich dann in der Liga dann mitspielt, wo ich glücklicherweise dann auch mitspielen konnte, zumindest mal gut über die Runden kommt und auch so sein Leben sich finanzieren kann. Und klar, wenn es dann noch größere Erfolge gibt, dann kommt man schon sehr gut zurecht. Ja? Und kann halt auch, also mein Ziel war es eigentlich immer, mir ein finanzielles Puffer so anzusparen, dass ich nach der Sportkarriere, sag ich mal, mein Studium zu Ende führen kann, ohne einen Zwang zu haben, irgendwie arbeiten zu gehen, ja, und dann natürlich auch ganz normal meine berufliche Karriere starten kann und nicht dann quasi dann irgendwann mit 30 oder Mitte 30 irgendwie jobben gehen muss, um dann irgendwie mein Studium noch irgendwie noch hinzukriegen oder so. Und das hat dann natürlich auch sehr gut geklappt. Ja.
Das heißt, du hast 92 bis 92 hast du Fünfkampf gemacht und dann bist du 93, bist du direkt Deutscher Meister geworden über 800 Meter.
Genau, aber zack. Da habe ich ja schon erwähnt, da fiel halt viel zusammen und muss klar, was natürlich auch da wahnsinnig gut reingespielt hat, ich habe wahrscheinlich schon immer, sag ich mal, war eher prädestiniert für Mittelstrecken, aber es hat halt niemand gewusst. Ne? Also ich habe mich im Fünfkampf zu der damaligen Zeit erstmal noch 4000 Meter im Gelände gelaufen und das war nie mein Ding. Also das war für mich wahnsinnig harte Arbeit. Aber diese zwei, gerade vor den Olympischen Spielen 92, die 2 Jahre, wo ich im Winter auch dann fast wie ein Langstrecker teilweise über 200 Kilometer die Woche gemacht habe, um einfach diese Grundlagen auszubekommen, um da einfach international mitlaufen zu können. Das war natürlich dann im Nachhinein die super Basis, ne, für Mittelstrecken, wenn so die Schnellkraft eh da ist. Ne? Und, aber klar, das war reiner Zufall. Ne? Also das war echt einfach Glück, da ist wirklich alles so glücklich zusammengefallen.
Ja. Nico hat es gerade erzählt, ja, von wegen Studium und so weiter. Also alle, die hier irgendwie sitzen, haben das und das finde ich auch ganz cool irgendwie hingekriegt, tatsächlich Sport und Beruf irgendwie einigermaßen zu kombinieren. Also irgendwie noch zumindest Studium nebenbei gemacht. Wir haben gestern einen kleinen Battle gestartet. Ich habe vorgelegt mit 21 Fachsemestern Physikstudium. Nico, ich glaube, wir waren ziemlich ähnlich, oder?
Ja, ja, genau. Also ich habe halt Informatik und also ich habe ursprünglich mal mit Meteorologie angefangen und dann aber auch gewechselt und so, aber mit den ganzen Wechseln und Informatik und BWL-Studium und so war ich dann auch zum Schluss bei knapp über 20 Fachsemestern. Genau. Aber gut, ich meine, man darf nicht vergessen, ich habe halt immer voll Sport gemacht und habe aber immer versucht, sag mal, jedes Jahr mindestens eine Entscheidung irgendwie zu machen, weil ich so, also das habe ich immer als sehr wichtig empfunden, dass man irgendwas hat, sollte man sich doch mal verletzen, dass man dann nicht erst darüber anfängt nachzudenken, was mache ich denn jetzt, sondern dass ich eigentlich sagen kann, okay, die Saison ist beendet, weil Knie kaputt oder Sehne kaputt, dann sitze ich halt am nächsten Tag in der Uni. Also das war ein sehr beruhigendes Gefühl immer. Ja.
Dieses Damoklesschwert, Verletzungen, das schwebt immer über einem, egal wie gut man ist als Leistungssportler. Deswegen glaube ich bei uns allen immer so diese, und das war auch was Tono auch immer unter anderem betont hat. Ne? Also Leute, ne, das andere Trainer haben da gesagt, nein, das geht nicht mit Studium, ne? Du musst 100% Leistungssport machen. War bei Tono zum Glück nicht so. Marc, der war immer so ein bisschen kleiner Streber, ne? Der hat das Ganze ein bisschen schneller durchgezogen.
Wir saßen zumindest immer in der Mensa dann.
Ja, du hast überhaupt irgendein Semester verloren? Ne?
Ich habe ein Semester verloren. Ja? Also ich habe Maschinenbau studiert und da habe ich 10 Semester gebraucht anstatt 9 Regelstudienzeit. Oh, und dann habe ich und dann war ich halt, ich glaube, da war ich 25 war ich da. Und dann habe ich dann so überlegt, ja, okay, was mache ich denn jetzt? Arbeiten kann ich noch nicht, weil ich wollte noch Sport machen. Aber nur Sport kann ich auch nicht machen. Und dann habe ich dann so angefangen zu überlegen. Ich hatte Zivildienst gemacht und nach dem Motto, okay, verpflichte ich mich nochmal bei der Bundeswehr, was übrigens geht, dass man nach einem Zivildienst nochmal sich später für die Bundeswehr verpflichtet, weil man dann auf einmal glaubt, dass der Waffendienst doch wichtig ist für laut Grundgesetz. Das habe ich dann aber auch verworfen und dann habe ich mich dann halt nochmal für ein Zweitstudium bzw. Aufbaustudium zum Wirtschaftsingenieur entschlossen und das habe ich dann in Regelstudienzeit nach 4 Semestern abgeschlossen. Puff.
Ja, das hat mich immer sehr beeindruckt, weil das konnte ich mir am besten Willen nicht vorstellen, wie sowas nun auch noch funktioniert mit dem ganzen Trainingsaufwand. Na, vielleicht habe ich auch einfach so zu viel geschlafen, ich weiß es nicht. Na, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Alex ähnlich ambitioniert war wie ich, was das Studium
angeht. Ich bin da mehr so in der Liga von Nico und dir. Genau. Sag mal. Ja. Genau, kriegst du auch nicht. Ich meine schon auch die Zwei da vorne. Ja. Aber dann auch irgendwann abgeschlossen. Ja.
Aber am Ende ist es wichtig, dass man die Dinge zu Ende bringt.
Ja, genau, und Ausdauer ist ja sowieso hier unser gemeinsames Lieblingsthema. Ne? Also können wir viel zu erzählen. Christian, erzähl, du hast ein bisschen abgefahrenen Studiengang, ne? Nicht so Spießerzeug wie bei uns.
Ach, das weiß ich nicht. Ich war damals sozusagen in der Schule und habe dann Kunst und Design, also Grafikdesign hieß das noch, studiert. Habe dann da auch meine Abschlüsse gemacht. Ja, und habe dann später noch ein MBA gemacht.
Mit wie vielen Semestern? Erzähl mal erstmal.
Das weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, deutlich weniger als 20. Ob das genau die Regelstudienzeit war, das weiß ich nicht genau. Aber nicht so, also ich würde sagen nicht, dass das so extrem war. Aber gut, das könnte man notfalls nochmal nachschauen, aber ich habe es jetzt nicht gemacht. Okay. Oder verdrängt, ich weiß es nicht genau. Nein, aber die sozusagen MBA und solche Sachen, die habe ich dann alles in Regelstudienzeit. Das war dann aber auch schon nach der aktiven Zeit und das ist, wie gesagt, das fällt dann natürlich deutlich leichter, wenn man nicht den tägliche Training hat und nicht natürlich die damit einherkehrende Müdigkeit, die man dann immer noch hat durch die vielen Einheiten. Dann kriegt man auch so ein Studium deutlich schneller.
Und solche Sachen, wie viele Studienabschlüsse hast du jetzt?
Nee, einfach nur Medienmanagement, nein, Medienmanagement und quasi ein MBA. Also das geht
weiter. Ja. Aber deine sportliche Ambition ging ja nach der Leistungssportkarriere ja auch nicht gegen null. Du bist ja noch mit der aktivste von uns eigentlich.
Ja, das ist eigentlich das Schöne daran. Also das finde ich eigentlich sozusagen, das beweist mir eigentlich auch persönlich, dass ich diesen Sport wirklich sehr gerne gemacht habe. Und,
machst.
Oder mache, so ist es. Und das finde ich dann manchmal auch, wenn man das bei anderen Athleten sieht oder so, die dann plötzlich wirklich ihren Sport beenden und dann auch gar nicht mehr damit was zu tun haben, dann finde ich das manchmal so ein bisschen befremdlich. Aber in diesem Fall bei mir finde ich das schon wirklich schön und dass ich da auch scheinbar was entdeckt habe, was mir wirklich gefällt und was ich gerne tue. Ja. Einfach laufen.
Ich kann es bei anderen Sportarten, kann ich das teilweise gut verstehen, dass man da dann irgendwie keinen Bock mehr drauf hat.
Ja, kommt vielleicht auf die Sportart.
Genau, ne? Also ich weiß nicht, wenn man jetzt rhythmische Sportgymnastik gemacht hat, das ist dann halt vielleicht mit 40 dann auch irgendwie anders.
Auf jeden Fall, das stimmt.
Aber
das
Laufen
stimmt.
Ist ja auch der tolle Sport, das kannst du ja wirklich nun auch, wenn irgendwie die Knochen halten, dann auch echt lange machen. Und da gibt es ja auch genug andere Verrückte und das kann man ja auf jedem Niveau auch machen. Ne? Es gibt irgendwie, ich weiß nicht, 100 Meter Sprint, ist halt auch sowas, das machst du ja vielleicht, um wirklich gut zu sein, aber das machst du ja nicht so... Ich mache jetzt mal als Gesundheitssport, versuche ich irgendwie dreimal die Woche mich über 100 Meter zu verbessern.
Naja, aber ja, ich habe auch, sie landen alle beim Laufen.
Ja, genau.
Oder also Radfahren. Halt einfach, der Aufwand ist so gering. Ne? Ja. Also man kann es überall machen und man kann überall loslaufen und braucht halt eigentlich nur seine Laufschuhe und so. Das ist halt im Vergleich zu anderen Sportarten schon ein Riesenvorteil, ne? Also um auch dran zu bleiben.
Kannst mit jedem drüber reden, finde ich auch immer sehr schön. Kannst sogar einen Podcast dazu machen und Geschichten erzählen. Läuft. Ja, einmal im Trainingslager, liebe Freunde des Sports hier. Ich hoffe, ihr habt euch Gedanken gemacht. Ihr habt gestern gesagt, Leute, ich will eure Lieblingstrainingslagergeschichten haben hier. Heute also auf dem Tisch.
Ich muss immer sagen, wenn ich an Jan Fitschen denke, denke ich immer nur daran, wie ich plötzlich dann nachts mit Jan Fitschen, mit Steinen, wie so ein Steinzeitmenschen, bewaffnet durch den Walnut Canyon in Flagstaff mich gekämpft habe. Und da fragt man sich natürlich, wie konnte sowas passieren? Es war ganz einfach. Wir hatten die Idee, wir machen am Nachmittag noch einen kleinen Dauerlauf durch den Walnut Canyon und waren fest davon überzeugt, dass wir an der anderen Seite des Walnut Canyon auch wieder rauskommen.
Also Flagstaff, Arizona, ja, also 2400 Meter Höhentrainingslager. Wir waren schon ein paar Tage zu lang da und hatten komische Ideen. Ne? Und
wir waren da sehr ambitioniert, hatten damals aber auch Herrn Lubina dabei.
Hättet ihr mal auf mich gehört.
Genau, Herr Lubina ist sozusagen alter Orientierungsläufer. Der hatte sich die Karte natürlich etwas genauer angeguckt und gesagt, Kinder, ihr kommt da nie im Leben raus, weil das ist total steil, keine Chance. Aber wir so, naja, man könnte da bestimmt irgendwie so einen Weg und wie gesagt, auf jeden Fall, es wurde immer dunkler und es wurde immer, also wir haben irgendwie nachmittags um 4 angefangen, so als sollte eigentlich so ein kleiner regenerativer Dauerlauf sein, dann haben wir halt eine Tempoeinheit am Morgen und Alex hat dann irgendwann, glaube ich, so ab 17 Uhr gesagt, das wird nichts, ich laufe zurück, macht was ihr wollt, aber das ist Wahnsinn, was ihr da macht, Schwachsinn.
Krischi Köhler hat auch noch mitgenommen.
Und wir haben uns dann so angeguckt, Jan und ich, ach, das passt schon.
Wir sind harte Typen,
wir packen das so. Und naja, es kam so, wie es kam musste. Wir waren sozusagen am Ende des Walnuts Canyons, standen wir dort und vor uns also eine riesen meterhohe Schlucht oder Berg, den wir natürlich nicht hochklettern konnten. Und es gab eigentlich nur einen einzigen Weg, wir mussten wieder umkehren. Da war es aber dann auch schon wie 18 Uhr oder sowas, wahrscheinlich schon später und es wurde wirklich dunkel. Naja, und ich weiß nicht, war an dem Tag Vollmond oder nicht, es war ein bisschen Licht, konnte man...
Das sind jetzt also diese Heldengeschichten.
Nein, es war wirklich so, du warst ja nicht dabei, Alex, aber du warst ja recht.
Ich saß da auf der Polizeistation.
Auf jeden Fall, wir waren trotzdem noch ganz optimistisch, bis ein, wir zu der Erkenntnis kam, dass es ja in diesem Gebiet auch Pumas gibt.
Genau.
Die ich schon die selber auch gesehen habe.
Ernsthaft?
Exakt. Also ich habe da Pumas gesehen, in Flagstaff auf dem Walnut Canyon.
Ach du Schande, ja, ne? Ja. Gut, dass wir das nicht wussten.
Ja, auf der Dirt Road, das war dann halt so ein sonniger Tag, große Felsen neben der Dirt Road, wo man immer lief. Und da hatte sich dann halt ein Puma zum Sonnen auf den Felsen gelegt.
Echt?
Ja. Wir sind auch nicht dran vorbeigelaufen, das weiß ich noch.
Also Berglöwen heißen die da, ne?
Oder Berglöwen,
de facto sind
Berglöwen
wahrscheinlich selbst. Sind auch
Berglöwen,
Tiger und klingt besser.
Tiger
und Braunbär und Grizzlybär. Das ist schon relativ groß und es gibt so Warnschilder dazu. Und irgendwann haben wir uns halt überlegt, na, wenn ich ein Berglöwe wäre, würde ich dahin gehen, wo nicht so viele Menschen sind. Also hier, in diesem Canyon würde ich mich wohlfühlen.
Und die können ja, die müssen ja auch, das uns wurde uns dann auch nochmal so klar, die müssen ja quasi ihre Nahrung in der Natur finden. Die können ja nicht irgendwie zur Tankstelle gehen oder so. Und wir fanden dann, dass wir beide da wirklich also prädestiniert für waren, für so ein kleines, ja.
Kommt sonst nicht Dinner. So die Nahrung vorbei, ne? Wir waren halt da.
Auf jeden Fall, wir konnten nicht mehr laufen, wir sind nur noch gegangen, hatten diese schweren Steine in der Hand, es raschelte natürlich an jeder Ecke und der Rückweg war endlos lang, weil wenn man läuft, ist man dann doch deutlich schneller.
Ja, wir sind ja auch noch extra rausgefahren zum Park.
Genau, und es war dann halt so dunkel, dass man eben nicht mehr laufen konnte, weil der Weg halt sehr steinig war. Im Hellen hat man alles gesehen, konnte man schön joggen. War es jetzt dunkel, musste man halt gehen, weil sonst hätte man sich die Füße gebrochen, wäre noch leichtere Beute gewesen.
Exakt, genau. Also auf jeden Fall, irgendwann haben wir, glaube ich, dann die Straße erreicht und Dann kamen auch noch vereinzelt Autofahrer vorbei, die haben uns dann aber auch nicht mitgenommen. Und irgendwann
haben wir Gestalten
mit einem Stein. Die Steine haben wir, glaube ich, dann abgelegt an der Straße. Die waren nur für den Walnut Canyon. Auf jeden Fall, irgendwann kam dann ein Auto, was immer langsamer uns näherte. Und Gott sei Dank saßen dann in diesem Auto Alexander Lubina.
Alexander Lubina, das ist der Köhler.
Wir saßen auf der Polizeistation.
Also wie kamen wir denn dann zurück?
Die Geschichte geht ja viel weiter vorne los. Also wir sind damals, das war unser erstes Mal in Flextiff und wir waren vier Athleten, also Jan, der Christian Güssow und der Krischi Köhler waren noch dabei und ich. Wir waren zum ersten Mal da und ich hatte im Vorfeld von Martin Block, auch ein alter Weggefährte von Marc, noch die uralte Karten von Flextiff mir besorgt. Der war da auch irgendwie so ein Free. Und alle anderen, die immer von Flextiff erzählt haben, die haben immer nur von der Dirt Road erzählt. Und wir sind ja dann relativ früh schon auch mal rechts und links von der Dirt Road gelaufen. Und sind ja an diesen Walnut Canyon gekommen, wo man wunderschön laufen konnte. Aber wir waren eben immer oberhalb vom Canyon. Und da hat man aber auch gesehen, dass unten noch Wege sind. Und dann habe ich das mal mit der Karte abgeglichen, dass man theoretisch, wenn man einmal quasi um ganz Flextiff rumfährt, dass man von unten ranfahren kann an den Canyon und dann da laufen, was wir ja gemacht haben. Und dann sind wir da, glaube ich, an dem Tag die lockere Einheit, also die zweite Einheit um 4 Uhr, da wurde es eben spät dunkel, das war irgendwie im November oder Dezember, glaube ich, schon relativ spät los. Ja, und Krischi und ich, wir haben gesagt, nee Jungs, das bringt hier gar nichts, wir müssen umdrehen, aber ihr wolltet ja unbedingt nach Hause laufen und dann haben wir gesagt, okay, dann lauft ihr nach Hause, aber einer muss ja eh das Auto holen, wir treffen uns zu Hause. Und dann sind Krischi, Köhler und ich, wir waren beide, ich glaube damals tatsächlich noch keine 26 oder 27 oder also auf jeden Fall nicht versichert, dass wir das Auto hätten fahren dürfen offiziell, sind dann aber trotzdem nach Hause gefahren. Haben da geduscht, haben dann Abendessen gemacht, haben dann gewartet und immer weiter gewartet. Es war natürlich stockdunkel und Krischi ist ja auch Polizist, der wurde dann nervös und meinte, Alex, wir müssen jetzt zur Polizei fahren, die sind weg, die kommen hier nie wieder raus. Und dann sind wir nach Flextiff zur Polizei gefahren. Krischi Köhler hat schon vor seinem Auge gesehen, wie wir im Helikopter sitzen und euch suchen.
Mit einem Absichtgerät.
Ja, und auf jeden Fall hatten wir dann schon diese Anzeige da bei der Polizei getätigt und gesagt, ja, wir waren hier laufen und zwei Jungs fehlen noch im Canyon und haben dann gerade auf der Wache gewartet und da habe ich dann einen Anruf von Benjamin Hetzler aus Deutschland bekommen, bei dem es gerade irgendwie morgens um 3 oder so war. Und
am nächsten Tag eine wichtige Uni-Prüfung.
Ja, also der Jan, der hat mich jetzt hier angerufen, ich weiß nicht von wo, du sollst ihn da und da abholen. Es
gab damals noch keine Handys, liebe Leute, zumindest hatten wir keine mit im
Canyon. Es gab diese Handys, aber noch lange nicht so wie heute, dass man die immer dabei hat. Und ich hoffe, seitdem habt ihr meine Handynummer auswendig gelernt, aber...
Nee, aber ich würde jetzt immer auf dein Rat hören, wenn du sagst.
Zumindest ab und zu mal.
Ja.
Auf jeden Fall, irgendeiner hat dann bei euch angehalten und ihr seid dann bei einer von den Uni-Bekanntschaften, die wir da gemacht haben, gelandet und konntet da telefonieren.
Genau.
Und dann haben wir euch da eingesammelt. Und
sind bald doch wer mitgenommen. Wir sind dann irgendwohin mitgefahren und haben gesagt, so hier, da holt uns bitte ab. Und weil wir die Nummer nicht hatten vom Alex, mussten wir erst kurz in Deutschland anrufen, damit die dann bei Alex anrufen konnten.
Ich glaube bei Taylor oder wie die hießen,
die mit dem Pickup, genau. Die Gewichtige mit dem Pickup.
Auf jeden Fall waren Krischi und ich schon so ein bisschen stinkig auf die zwei und die mussten an dem Abend auch noch das späte Dinner nochmal zahlen und den Abend, wo wir dann nochmal die Rückkehr gefeiert haben,
ja.
Das weiß ich noch. Ja.
Den Sieg über die Berglöwen haben wir dann gefeiert.
Eine der wenigen, der vielen Flexer-Geschichten.
Ja, sehr schön. Hast du noch eine auf Lager, Alex, oder wollen wir mal den Marc übergeben?
Ja, mit Krischi erlebt man ja viel in solchen Trainings. Mit Schlüssel im Auto bei Tempoläufen und...
Ja, stimmt, haben wir auch.
Das ein oder andere.
Ja, oh, einmal der Schlüssel weg.
Ich könnte nur direkt schiebe ich nach hinten die Geschichte mit Nico, die auch geprägt hat. Aber erstmal kann Marc erzählen. Ja.
Also ich habe zwei Highlights, die ich immer wieder mir selber auch, oder speziell, wenn ich irgendwie mal so in alten Fotos reinblätter oder so, dass eins ist auf Flexer und eins ist aus Kenia, aus Nyahu. Ich mache erstmal das aus Flexer und zwar... War ich ein Jahr, ich müsste lügen, wenn ich jetzt glaube, es war 98 oder 99, ich glaube 99, bin ich, 99 sollte meine Saison werden, nachdem ich 98 bin ich Neunter bei den Europameisterschaften geworden und hatte mir aber in dem Jahr eigentlich vorgenommen, mindestens eine Medaille zu machen. Das hat dann nicht funktioniert. Deswegen wollte ich 99 jetzt dann nochmal richtig wissen und bin dann halt im Februar schon für 6 Wochen allein ins Trainingslager gefahren nach Flagstaff. War dann der einzige Deutsche oder der einzige Läufer da vor Ort, sonst ausgestorben alles, habe dann da halt 6 Wochen lang für mich allein trainiert. Und unter anderem stand dann eine Trainingseinheit drin, die habe ich dann nochmal ein Jahr später auch zusammen mit Nico dann gemacht, beziehungsweise Nico mir dann damals geholfen. Und zwar hieß es dann den Humphreys Peak hochlaufen. Humphreys Peak ist der höchste Berg in der Nähe von Flagstaff oben.
In Arizona.
Oder Arizona. Oder der einzige Berg, der oben Skigebiet, 3200 Meter ist da oben hoch, also wo dann halt gibt das.
Ist 4-1.
Ja, 4-1, aber da, wo die Bergstation ist, der letzte Parkplatz, sagen wir es mal so, bevor das offene Gelände, beziehungsweise wo die Talstation angesiedelt ist. Und okay, wie macht man das eigentlich, wenn man einen Berg anlaufen will? Entweder musst du hochlaufen oder alleine wieder runter. Runterlaufen, glaube ich, kennt jeder von euch. Kann man mal machen, aber so 10,5 Kilometer runterlaufen ist nicht so eine gute Nummer. Dann habe ich gemacht, ja klar, dann fährst du hoch und dann trampst du einfach runter. Ja, dann bin ich dann halt mit dem Auto hoch und habe dann da oben dann Leute angesprochen, ob sie mich mit nach unten nehmen. Die ersten zwei habe ich dann angeguckt und habe gesagt, nein, nein, obwohl das Auto frei war. Wahrscheinlich dachten sie, ich will sie überfallen oder weiß ich nicht was. Oder mein Englisch war dann natürlich auch da perfekt, um das genau darzustellen, was ich da nicht vorhatte. Und dann habe ich dann aber eine Familie mit runtergenommen, die mich dann unten bis zur Talsohle gebracht hat. Und wie man dann halt so im jugendlichen Leichtsinn ist, so, ja, 10,5 hoch ist ja okay, aber ist mir doch irgendwie kurz. Können Sie mich nochmal 2-3 Kilometer mehr mitnehmen, sodass ich dann halt nochmal bis zum Einstieg in den Berg nochmal, sag ich mal, 2,5 Kilometer mich eingelaufen habe. Und dementsprechend bin ich dann den Berg hoch und oben war es dann halt, weil mein Auto war. Aber dieses Erlebnis, da wirklich oben jemand zu suchen, der mich dann mit nach unten nimmt, war dann schon wirklich so, wo ich mich immer gerne daran erinnere. Dann, das andere wirklich, so, das ist auch, glaube ich, ein Highlight. Und ich glaube, wenn man halt, das war in Nyahururu in Kenia, so mein erstes Trainingslager in Kenia gewesen mit Dieter Baumann, Martin Block und André Greh. Und dann haben wir, fast so eine Geschichte wie bei Christian, eine regenerative Dauerlaufeinheit werden. Und an dem Tag vorher hat es also ein riesiges Unwetter gegeben. Und wer Kenia kennt oder man kann sich das dann halt vorstellen, sehr, sehr viele unbefestigte Straßen. Es gibt halt, die Hauptwege sind asphaltiert und dann, oder die Hauptstraßen sind asphaltiert, aber auch so Nebenstraßen sind dann halt sogenannte Dirt Roads, also wo festgefahrene Sandpisten oder Schlammpisten sich dann nachher herausstellte. Und wir hatten dann halt einen Dauerlauf drauf, 10, 12 Kilometer locker und dann sind wir dann halt dann losgelaufen und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Nachdem dann, ich glaube, Martin war dann der Erste, der dann in einer riesigen Pfütze oder vor einer Pfütze ausgerutscht ist und dann halt da reingefallen ist und dann aussah wie sonst was. Und das war dann so, okay, jetzt ist der Erste, alles klar, dann jetzt können wir auch mal richtig schnell laufen, weil wir laufen mal Strecken, wo wir noch nie waren. Und dann sind wir dann halt wirklich dann so abgebogen links und rechts auf irgendwelchen kleinen Pfaden, die dann aber dann halt schlamm und rutschig waren. Und dementsprechend waren dann, ich glaube, im Endeffekt sind wir 20 Kilometer gelaufen, auch viel schneller. Also es war nicht regenerativ mehr, aber es war dann halt so eine Einheit, die sich verselbstständigt hat. Und im Endeffekt waren dann wirklich, also ich glaube, kein einziger ist ohne Sturz nach Hause gekommen. Und dann gab es dann halt auch noch, das war dann wirklich so das Highlight. Eigentlich war es so ein taktisches Radrennen zum Schluss, weil irgendwann war ja klar, irgendeiner muss diese Einheit ja auch gewinnen. Es kann ja nicht sein, dass man einfach so dann nach Hause läuft, sondern irgendeiner muss diese Einheit gewinnen. Und dann haben dann auf diesen letzten 2,5 Kilometern gab es dann unterschiedliche Ausbruchversuche, wo sich jemand absetzen wollte und wo die anderen dann irgendwie wieder eingefangen haben. Und ich glaube, im Endeffekt Martin Block hat sogar die entscheidende Attacke gesetzt, und was ihn dann so 3-4 Meter Vorsprung gebracht hat, und die hat er dann so über die Ziellinie gerettet, aber das war wirklich so eine Einheit, ja, wo ich heute noch dran denke. Entweder auch so, es hat einfach Spaß gemacht. Punkt aus. Es hat einfach Spaß gemacht und die Einheit war auch so gut, dass ich sie heute noch kenne.
Das sind nicht die vernünftigsten Einheiten, die im Gedächtnis bleiben.
Aber es war wahrscheinlich die effektivste, weil so im Nachgang. Weil das ist dann wirklich so eine Einheit, wo man, ich glaube, wo jeder von euch das auch dann merkt, so darum läuft man. Ja. Weil sonst hat man, oder ich glaube, jeder hier in der Runde, der nur oder Leistungssport dann oder Hochleistungssport gemacht hat, sehr nach Zahlen trainiert. Also ich würde mal behaupten, dass ich 95% meiner Einheiten nach Zahlen gesteuert war. Also wie schnell ist dieser Dauerlauf, wie lang soll er sein, welche bestimmten Komponenten sollen da rein sein. Also es war dann wirklich gesteuert und dann halt diese 5%, die man dann mal so außerhalb der Reihe macht, das sind dann halt wirklich die Laufeinheiten, die das Laufen ausmachen. Und die nicht irgendwo einem Zweck dienten, sondern einfach nur dem Zweck dienten, ich will Spaß haben, ich habe Spaß am Laufen.
Ja, Nico,
erzähl. Also ich meine, den Flexor gibt es ja auch mittlerweile, wir waren ja so oft da. Und ich glaube, Flexor ist eigentlich auch so dieses Element, was uns alle hier verbindet. Ne? Also so wo wir dann auch alle ein paar Jahre zumindest mal zusammen waren. Oder dann, also Christian und ich haben ja dann nach der aktiven Karriere auch immer noch Jan und Alex teilweise besucht, einfach nur so. Und
Sofa übernachtet dann. Und
was ich ja immer noch gut auch so erinnere, ich war immer sehr, sehr lange da. Also ich war, glaube ich, so 6, 7, 8 Jahre lang, eigentlich durch mindestens 2,5 Monate, meistens 3 Monate da. Also ich richtete sich immer ein bisschen danach, ob ich in der Halle eine Hallen-EM oder WM noch gemacht habe oder nicht. Also entweder bin ich direkt nach den deutschen Meisterschaften hochgeflogen oder dann nach der Hallen-WM, EM. Und dann aber habe ich im Mai auch immer schon die ersten 2 Wettkämpfe eigentlich drüben gemacht. Und solange ich immer alleine da war, so die ersten paar Wochen oder so, war das auch immer alles gut geregelt. Und an den freien Tagen habe ich auch wirklich frei gemacht. Und meistens, wenn dann so die ersten Athleten kamen, dann ging es meistens los so mit, ja, freier Tag, was macht man? Ne? Und ich kann mich ja sehr gut erinnern, ihr habt, glaube ich, ab und zu mal eine Schneeschuhtour gemacht irgendwie oder so. Oder
ja, aber das stand auch im Trainingsplan.
Das stand sogar im Trainingsplan.
Ja. Also das war aus der Not geboren. Also einmal waren Jan und ich alleine in Flexiv mit unserem Trainer Tono und da geht das ja auch mal schnell, dass von heute auf morgen hatten wir da 60, 70 Zentimeter Neuschnee. Ja. Also morgens erste Einheit war nicht dran zu denken, dass man irgendwo läuft.
Ah, okay.
Oder so. Also es war nichts gekehrt oder gar nichts. Und dann hat Tono gesagt, ja komm, ist jetzt eh noch am Anfang des Trainingslagers, dann geht ihr jetzt einfach mal wandern hier durch den Schnee, ist eine gute Kraftausdauereinheit. Ja. Und das haben Jan und ich dann ein bisschen ausgebaut. Wir haben uns dann an der Tanke für $10 jeder noch so ein Wok, also so einen runden Schlitten einfach gekauft.
Großen Plastikteller, ja.
Großen Plastikteller, den haben wir uns wie so ein Ninja-Turtle auf den Rücken geschnallt und dann sind wir den Elden-Lookout hochgewandert. Ja. Tatsächlich hatten wir da am Anfang, waren noch welche vor uns unterwegs, dass wir noch ein paar Spuren hatten im Schnee, dass wir den Weg gefunden haben. Die haben wir dann irgendwann überholt, also hatten wir dann keine Spuren mehr im Schnee. Ja. Dann sind wir noch so weit weiter nach oben gewandert, bis es nicht mehr weiter ging. Dann haben wir oben kurz unseren Snickers-Marathon-Bar gegessen.
Und, wir wollten keine Süßigkeiten essen, ne, in dem Jahr, deswegen gab es nur einen Marathon-Bar.
Und dann sind wir mit diesem Schlitten den Berg gerade wieder runtergefahren, was eigentlich im Nachhinein nicht lebensmüde war, aber ich meine, man wusste ja nicht, das war keine Piste oder so, sondern es war mitten im Wald und man sah ja nicht, was unter dem Schnee war. Aber wir sind gut unten gelandet und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ja.
Tono weiß es zum Glück bis heute nicht und hört diesen Podcast nicht, ist ganz gut so.
Ja, und auf jeden Fall kann ich mich gut erinnern, dass irgendwann mal, und ich bin mir nicht sicher, ob ihr da auch dabei wart, auf jeden Fall war Christian mal dabei, das war dann schon später, dann war irgendwie so freier Tag, also damals, gut, da war ich ja schon nicht mehr richtig im Training. Also
wenn Christian dabei war, dann waren wir auch dabei.
Aber da war ein freier Tag und Ausflug zum Grand Canyon.
Ja.
Dieses, okay, also Trail runter. Und also bis dahin war es immer so gewesen, ich bin zum Grand Canyon gefahren, hab ein bisschen geguckt, dann bist du mal so ein paar Meter da runter und dann ist, nee, also wenn, dann müssen wir schon da bis zum Colorado runter. Okay, das ist mein freier Tag. Und dann wurde das echt total die Competition, ja, und dann alle anderen eigentlich mehr runtergehetzt,
gelaufen.
Ja. Runter ging's noch, dann irgendwann kam man mit Colorado an, dann hört man die ganzen Uhren so piep, ja, eingestoppt die Pause und nach einer Viertelstunde ging's dann wieder zurück und dann zum Schluss war es wirklich mit Joggen da hoch und ich meine, wir reden hier wirklich von 1000 Meter Höhenunterschied, 1100 Meter und das war dann halt halt so die Beschäftigung am freien Tag. So, wo man ja mal ganz locker einmal runter. Und oben, darf man nicht vergessen, stehen ja überall diese Schilder. Gehen Sie auf keinen Fall an einem Tag bis zum Colorado runter und wieder zurück.
Nehmen Sie 5 Liter Wasser
mit. Genau, nehmen Sie so und so viel Wasser mit. Und gesundheitliche Schäden sind zu befürchten und so. Aber und ich meine, ich weiß nicht mehr genau, aber es waren echt unglaubliche Zeiten, die wir da auch
hingelegt haben. 2 Stunden.
Ja, also Wahnsinn. Das so sah dann die Freizeitbeschäftigung.
Aber Sie wurden nicht in den Trainingsplan eingetragen.
Wandern stand im Trainingsplan.
Der Tempo am nächsten Tag war auch, glaube ich, nicht so gut. Also ich meine, mich dazu erinnern, dass ich ganz schön Muskelkater hatte. Aber ich weiß auch noch, das muss ich in dieser Runde, kann ich das auch nochmal sagen, der Erste, der gezuckt hat, ne, es war die ganze Zeit schnelles Wandern, runter und unten auch, aber der Erste, der den Schritt vom schnellen Wandern zum Laufen gemacht hat, das war Christian Güssow. Bin ich mir ganz sicher.
Das geht einfacher. Es ist einfach eine fließendere Bewegung.
Christian hat ja auch die kürzesten Beine.
Ja, und ich meine, wer da noch nie unten war, also ist schon so, die letzten 2 Kilometer, da geht es schon echt eigentlich fast senkrecht die Steilwand drauf. Und das sind dann sowieso so Serpentinen. Und also da brennen dann schon die Oberschenkel.
Riecht nach Eselpipi, der irgendwie rumwandert und ansonsten.
Aber ich wurde eigentlich ja immer nur nervös, wenn Janni gesagt hat, und wollen wir eine kleine Gemüsepfanne machen? Da wusste ich schon immer, oh Mann, also Jan ist ganz schlecht drauf, oder? Das wurde dann so ein geflügeltes Wort eigentlich. Ne?
Pfirsich.
Mit Pfirsich. Jannis
Gemüsepfanne. Ja, es gab manchmal Diskussionen, wer denn mit Kochen dran wäre. Manchmal wurde ich dann ein bisschen stinkig, weil das Training nicht so lief, weil ich Hunger hatte und keiner hatte Bock zu kochen.
Wir konnten auch ins Steakhouse fahren.
Genau, und alle anderen hatten aber kein Problem mehr, miteinander essen fahren zu gehen.
Nein, das war jetzt ja sehr.
Haben wir dann auch ganz gut gemacht, ne?
Ich habe aber noch
Christian, warum waren wir denn beim Steakhouse? Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Ich weiß es auch nicht mehr. Das war irgendwie, ich glaube, wir waren dann.
Tono hat uns das gezeigt.
Ich glaube,
Tono. Tatsächlich hat Tono uns.
Tono also, kannte das, ne?
Wir waren nach unserem ersten Grand Canyon-Besuch mit Tono im Steakhouse.
Das war beim Black Bart?
Nee. Wir waren ja beim Outback.
Outback. Okay,
na,
das gab's
dann.
Habt ihr noch All You Can Eat gemacht?
Im Steakhouse nicht.
Nee, nicht einmal in der Mensa haben wir das
gemacht. Es gab damals noch ein Restaurant All You Can Eat für. Ich muss jetzt lügen, $10, $12. Okay. Das war dann so in der, so, es muss so diese 96er, in der 94er, 95er Geschichte sein, wo dann halt, da waren wir dann relativ viele Leute, also es war dann so Hartmut Mehr, Carsten Otte, Fietzi, Rüdiger Stenzel, also Michael Fietz. Und da sind wir dann da eingefallen, haben dann da jeder $12 auf den Tisch gelegt und haben. Ich glaube, einmal sind wir sogar des Hauses verwiesen worden. Weil dann so nachdem dann halt jeder dann 4 Vorspeisen, 3 Hauptgerichte und dann die 6. Nachspeise genommen hat, war dann klar, dass der Gastronom an dem Tag keinen Gewinn mehr macht. Aber
ihr kennt das vielleicht, ja, je mehr man trainiert, desto mehr kann man essen. Und wenn dann auch noch Jugendliche Vielläufer gemeinsam irgendwo einfallen, dann ist All You Can Eat für den Gastronomen wirklich eine ganz, ganz blöde Idee. Da können wir wahrscheinlich sogar mehr essen als die fetten Amis, die da sonst so auftauchen.
Aber ich habe noch ein Trainingslager-Highlight, aber Nico, da musst du mir helfen. Ich glaube, besonders hier im Sinne von Podcast und sag ich mal, das Internet ist ja jetzt, sag ich mal, allgegenwärtig. Ich habe meine erste Interneterfahrung zusammen mit Nico Motschbong gemacht. Und zwar hatte Nico Motschbong in einem Trainingslager einen Akustikkoppler dabei und hat dann das Internet per Akustikkoppler aufgebaut.
Das muss ja echt ganz früh noch. Das war 94 oder 95. Ja. Danach war es immerhin dann schon ein normales Modem.
Ja.
Und da waren sie in Amerika mal schon deutlich weiter denn als in Deutschland. Und dann. Das war schon ein bisschen später, aber dann darf man gar nicht sagen. Dann haben wir irgendwie dann so einen Zugang gehabt, ich habe gerade einen Christian vorhin erzählt, das hieß IBM.net. Und da konnte man für $20 quasi so eine Flatrate kaufen, dann hatte man so Einwahl. Und klar, das war eine 800er Nummer, hat also auch keine Telefonkosten gekostet. Also bei uns konnte man nie anrufen, weil eigentlich immer die Leitung drüber. Und dann glühte der Draht mit Napster und Co. Und wir haben
ich wollte fragen, was hat man da im Netz gemacht zu
der Zeit? Da gab es ja gerade der Kollege Gren, der ja auch sehr musikaffin ist, da fielen uns natürlich auch 1000 Sachen ein, die man jetzt irgendwie haben muss. Und zum damaligen Zeit, wenn er heute drückt man auf den Knopf und selbst auf den illegalen Kanälen hat man so ein ganzes Album, wahrscheinlich in 10 Sekunden irgendwie gesaugt. Und damals war das aber schon so, dass das dann so pro Song auch schon mal so 10 Minuten gedauert hat, Viertelstunde. Also, und dann vorm Training hat man dann sozusagen die Liste voll gemacht mit den Sachen, die man haben wollte und dann glühte da der Draht. Ah, war schön. Kann man sich halt fast gar nicht mehr vorstellen.
Ja, ein paar das war Songs so da. Die erste, also Nico als Informatiker ganz weit vorne und dann die den Maschinenbauern und den Wirtschaftswissenschaftlern dann gezeigt, dass es ein zweites Medium gibt. Also,
dafür hatten aber die Wirtschaftsinformatiker und den Maschinenbauer mehr Ahnung von der Börse. Das war so Ende 99, 2000 oder so, da war hier ein neuer Markt und so ganz groß und ich glaube, da lief den ganzen Tag CNN und ich habe immer nur große Augen gekriegt, so, oh, die haben ja Ahnung.
Ja.
Kauf Cisco. Und da habe ich, glaube ich, mit Cisco Systems da mal irgendwie 100% gemacht und hatte keine Ahnung. Da dachte ich mal, oh Gott. Ey.
Oh je. Habt ihr euch das Trainingslager direkt im Trainingslager finanziert mit Aktien?
Ja, war, glaube ich, ein Jahr später, 2000 war ja noch Ende, ne? Also da ist das ganze Ding dann abgerollt. Da war ich zum Glück draußen. Ja,
dann gab es kein Trainingslager mehr danach. Ja.
Trainingslager zu Hause ab sofort.
Ja, aber damit war der Tag gefüllt.
Also, ja, das war echt, man hat trainiert und dann hat man Börsenkurse sich angeschaut und hat gehandelt.
Sehr schön. Alex. War die Bergsteigergeschichte deine Geschichte, die du erzählen wolltest?
Nee. Zu Nico, also ich war ja doch tatsächlich ein Portugal-Trainingslager, als ich mit Nico auch noch, wo wir beide noch richtig aktiv waren, aber richtig kennengelernt habe ich Nico ja dann auch erst später. Für mich war er auch immer noch 3 Sphären über mir und auf einmal hat Nico mit Christian uns dann nochmal in Flagstaff besucht und dann sind wir, war damals ja auch irgendwie so ein Brauch, dass man so zur Hälfte des Trainingslagers mal rausgeht aus der Höhe und wie man dann eben für einen Abend oder einen Tag oder einen Tag und eine Nacht in Las Vegas. Und dann sind Jan, Christian, Nico und ich durch Las Vegas spaziert, rappelvoll. Und mitten auf der Straße wird Nico auf einmal angesprochen.
Also die Stadt war rappelvoll, nicht
wie an der Stelle. Also wie man halt Las Vegas sich so vorstellt. Und auf einmal wird Nico auf der Straße angesprochen von so einem relativ muskulösen Ami mit Sonnenbrille. Jo, hier, Alter, ich kenne dich, du bist doch Nico Mochero. Also jetzt nicht auf Deutsch, aber auf Englisch. Und hier stand alle daneben und denkt, ja. War schon sehr beeindruckend. Das war dann Joe Green.
Das war Joe Green, genau. Das ist also der Ex-Mann von Susan Tietke. Die Älteren werden sich erinnern. Gute Weinspringerin. Und ja, also wir kannten uns auch so von Wettkämpfen einfach früher und so. Und dann, der lebte zu dem Zeitpunkt in Las Vegas und so. Und der hat uns ja dann auch noch.
Der hat uns auch auf eine Party eingeladen.
Also der All-Legendär.
Da mussten wir alle noch nachts um 10 Uhr zu.
Mir gehört Nachtclub. So ungefähr klang das bei ihm.
Ja. Mir gehört Nachtclub, kommt alle vorbei. Ne? Ihr braucht aber schicke Schuhe.
Nur Sneakers.
Da mussten wir alle dann noch abends um 10 Uhr zu Walmart und haben so irgendwelche.
Ja, aber wir sind ja erstmal hingefahren und haben die uns tatsächlich eingelassen.
Es war schon relativ spät, aber.
Und dann der hat eine große Klappe und gesagt, kommt alle vorbei. Und dann war aber April, dann war nichts mit kommt vorbei, weil wir die passenden Schuhe nicht hatten.
Genau, wir wären schon reingekommen, nur die Schuhe haben nicht gepasst.
Ja, genau. Ach so, genau. Und dann sind wir nochmal los und haben alle Schuhe gekauft.
Ja, die habe ich übrigens noch. Die stehen noch im Keller. Ich konnte mir irgendwie nicht so den Trend, die sind nicht hübsch, aber.
Ja, aber von der Party habe ich ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr.
Ich weiß da schon aus ein paar Geschichten, wir wären nämlich fast wieder rausgeflogen.
Dank einem gewissen Kollegen, der auch hier
sitzt. War das die Geschichte?
Und der Fotoapparat Fotos gemacht hat, die er nicht hätte machen sollen.
Dann bin ich doch wieder da.
Ja, stimmt.
Diese Schuhe, die wir gekauft haben, muss man sagen, ja, so Walmart ist eben dann 24-7, der hat ja immer auf dann in Amerika. Deswegen war das die einzige Chance, um noch irgendwie Schuhe zu bekommen. Und deswegen haben wir dann da wirklich komplett das ganze Schuhregal ausgeräumt und leergerissen und ein riesen Chaos hinterlassen, indem wir dann, das war dann halt nachts um 12
Uhr. Wir wollten ja auch schneller hin, wir wollten echt viel Zeit verlieren.
Ja, und dann musste es eben was Günstiges noch sein. Das heißt, ich glaube, für $20 oder sowas haben wir dann da Schuhe gekauft. Also ein Plastikkram, unglaublich, deswegen haben wir sie irgendwann weggeschmissen, weil die so unbequem waren. Das war der Wahnsinn. Die waren auf jeden Fall, waren diese Lederschuhe deutlich günstiger als unsere Sneakers. Nur einer, der hat, glaube ich, dann eben trotzdem keine Lederschuhe gekauft, sondern ein paar pinke Chucks. Ich mich da richtig erinnere.
Ach echt?
Ich weiß nicht genau, wie der trotzdem reingekommen ist in den Laden.
Aber nee, also das ist eine Geschichte auch,
mit pinken Chucks. Ich hatte auch Lederschuhe.
Ja, 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 ja. Auch Lederschuhe. Ja, okay, aber du hast die dann direkt danach weggeschmissen. So, die sind so hässlich.
Okay, auf jeden Fall sind wir irgendwie in den Club
reingekommen. Das war doch alles nicht so sustainable, ne?
Nicht so wirklich.
Also Ami-Style. Ja, auf jeden Fall war das sehr lustig in dem Club dann, aber Fotos machen durfte man nicht. Und derjenige unter uns, der, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber der eben auch Kunst studiert hat oder Grafikdesign oder sowas, der malte eben trotzdem für irgendwelche Kunstprojekte
Fotos. Das war natürlich Fotos eine tolle Location, da konnte man ja, also man war ja
für ja,
so.
Waren halt schicke Mädels, die aber nicht fotografiert werden sollten.
Das waren alles Models
da. Ja, ja, genau.
Ja, also fein. Ich kann mich noch an das Mädel genau, ich kann mich da noch genau daran erinnern, weil bis der dann immer mit der Kamera stand, so gemacht hat und dann das war auch echt ein hübsches Mädel, echt dazu überredet hat, dass sie mit ihm auf der Tanzfläche knutscht. Und der dann Bilder machen kann. Und ich dachte immer so, ey, was geht denn jetzt hier? Und die kennen sich doch gar nicht. Und dann die hatte nämlich, ihr Bruder war auch noch dabei, ja, und der hat dann nämlich auch gefragt,
was ist hier los? Wir reden doch hier, das ist doch ein Trainingslager.
Was?
Ja, wir reden doch über die Beste. Ja.
Nur ein paar Insights. war ja nichts dabei, ich meine, es war ja genug.
Also. Das war eine andere Geschichte.
Das war schon krass irgendwie.
Also, aber sind wir rausgeflogen oder nicht?
Nee,
irgendwie hast du es noch hingekriegt, dann
Der
Charme wieder.
Der Joe hatte da auch irgendwie so einen VIP-Bereich da.
Ah ja, genau. VIP ist dann auf einmal. War auch ganz gut. Ja, einmal im Trainingslager auf jeden Fall solche Aktionen, die haben einen dann motiviert für die nächsten harten Sessions, bei denen man dann wieder voll durchgezogen hat. Vor des Laufsports. Ja, nächste Laufkampf-Problem, dann machen wir nochmal so eine Geschichte. Wer hat noch einen auf Lager hier? Oder machen wir heute nach dem Abendessen die nächste Folge?
So, ach, Geschichten. Also meine, gerne erinnere ich mich immer an Macy's, ne? Also glaube ich, das glaube ich so, auch so ein Kollektiverlebnis. Das ist so eine Kaffeerösterei mitten in Flexdorf und das war eigentlich immer extrem entspannt. Da so gerade am Nachmittag, Sonne vorne drauf und da konnte man echt stundenlang sitzen, so ein kleines Studentencafé.
Highlight, einmal Kuchen essen und Kaffee trinken.
Ich glaube, das hat da jeder mal erlebt, irgendwie mal mitgemacht.
Heute ist wahrscheinlich der Starbucks, aber früher gab es schon Macy's. Ja. Aber gleiches Konzept, guter Kaffee, kleine Snacks, aber.
Ja, aber im Gegensatz zu Starbucks irgendwie anonyme Kette Krams, ne, war das auch ein richtiges Styler-Ding mit irgendwie, also alle Angestellten waren irgendwie so halbe Hippies, glaube ich, mit irgendwelchen wilden Tätowierungen schon damals. Also das war schon auch sehr, sehr aussteigermäßig, sehr, sehr speziell.
So. Ja, aber echt selbst geröstet, ne?
Also, genau.
Ja, selbst Kaffeeröster drin gehabt. So.
Ja, sehr lustig.
Ja. Aber Trainingsplex ist halt wirklich schön. Also ich meine, die Gegend, die Landschaft ist sehr, sehr schön, dann aber auch dann halt, also in der Zeit, wo es noch nicht so überrannt war, war man auch beim College wohl empfangen, man durfte auf der Tatanbahn trainieren, man durfte im Dome, im Sky Dome trainieren, also sprich, es war von Flagstaff hatte ein relativ erfolgreiches Football-Team und dann hatten die dann eine Halle
mit University.
Ja, 20.000 Plätzen, würde ich jetzt sagen. Und oben konnte man dann halt die Lumberjacks. Und dann konnte man konnte dann halt oben Dauerläufe machen, eine Runde. 800 Meter so ungefähr. Und halt bei, wenn draußen dann halt der Orkan oder der Windsturm tobte, hat man dann in der Halle dann halt Tempo-Dauerläufe auf der Runde gemacht und muss dann aufpassen, dass nicht irgendjemand umläuft. Weil in der gleichzeitig dort dann nämlich auch dann die Hausfrauen ihre Walking-Runden gemacht haben. Und dementsprechend musste man dann halt immer schauen, wenn man um die Ecke dann kam, dass da gar nicht jemand gerade. Es gab ein Einbahnstraßensystem, also ja. Sprich, sind schon alle in die gleiche Richtung, aber wenn man halt mit 20 km/h um die Ecke kommt und jemand walkt mit 2,5, ist dann, muss man doch manchmal aufpassen. Ja, aber deswegen, Flagstaff, sehr, sehr schöner Ort für Trainingslager.
Auf jeden Fall, für Trainingslagererlebnisse.
Flagstaff ist auf der einen Seite irgendwie so typisch amerikanisch oder typisch US, aber auf der anderen Seite wieder so gar nicht.
Also ja, so ganz alternativ zwischendurch, so Holzfäller.
Ja, so eine Aussteigerstimmung irgendwie, aber trotzdem so von der Größe oder von, ja.
Sehr, sehr cool.
Ja, ich gucke nochmal in die Runde hier. Nächste Folge geht's weiter.
Sehr gut. Okay, dann Team.
Die nächsten Geschichten kommen jetzt erstmal, wenn der Podcast raus ist.
Christian, genau.
Dann geht's weiter
in die Details. Dann geht's weiter in der Geschichte. Vielen, vielen Dank, Leute, ne? Dass euch die Zeit nochmal hier genommen habt, dass ihr Team in die Geschichtskiste gepackt habt. Liebe Leute, zu Hause oder wo auch immer, vielleicht beim Dauerlauf, vielleicht beim Autofahren, vielleicht beim Bus- oder Zugfahren, wo auch immer ihr gerade uns zugehört habt, ja. Schön, dass ihr dabei wart, während wir hier, ne, als alte Männer von den guten alten Zeiten geschwärmt haben. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören, so wie wir hier beim Geschichten erzählen. Das war Laufen ist einfach, euer Podcast von und mit Nico Botschow, Marc Ostendam, Alex Lübiner, Christian Güssow, ja, und Jan Fitschen war auch dabei, ne? Den kennt ihr schon. Bis bald mal wieder.
Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss.